So, dann kommen wir zum letzten Vortrag heute. Und dazu begrüße ich Roman Geber, der uns etwas über OpenVPN berichten wird.
Super. Dankeschön, danke. Ja, erstmal danke fürs zahlreiche Erscheinen in diesem großen Raum. Ich darf heute im Namen der B1 Systems über OpenVPN berichten. Kommt das rüber?
Ein bisschen näher.
Ja. Ah, okay. Vielleicht gleich mal vorweg eine Frage. Wer hier ist mit VPN schon mal in Berührung gekommen? Meine Güte. Also doch sehr viele. In dem Vortrag hier möchte ich heute erklären, wie man primär seinen eigenen VPN-Server einrichtet, auf eine sehr einfache Art und Weise, dass man mal eigene Dienste, private Dienste absichern kann. Aber ich möchte dennoch vorher mal kurz erklären, für die, die mit VPN noch nichts zu tun hatten oder wo es noch nicht ganz klar ist, was es eigentlich ist und welche Vorteile es bringt. Gut, hätten wir eine Agenda hier. VPN, was ist es eigentlich? Fangen wir mal bei den physikalischen Netzen an. Physikalisches Netz habe ich hier etwas unfreiwillig selber jetzt gerade aufgebaut. Ich habe ein Kabel, das einen Rechner mit dem anderen verbindet. Die einfachste Art und Weise, ein Netz aufzubauen. Dass mir hier jemand Daten klaut, ist relativ unwahrscheinlich. Aus dem einfachen Grund, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel hierher kommen, mein Kabel aufschneiden und was dazwischen hängen, würde ich das mitbekommen. Das heißt, meine Umgebung ist unheimlich kontrolliert. Ich habe ganz klare Richtlinien, wer darf auf mein Netzwerk zugreifen, wie viele User habe ich hier, die haben einen Usernamen, Passwort. Und wenn die irgendwas machen, was nicht so in Ordnung ist, eine interne Sicherheitslücke sozusagen, kann ich das am besten noch relativ gut nachvollziehen, selbst wenn das jetzt 100 User sind oder so, ich kriege das raus. Schwieriger wird schon mit einem externen Einbrecher, der halt für mich anonym ist. Das ist jetzt sozusagen das physikalische Netzwerk, das ich so weit treiben kann von der Sicherheit, dass ich es komplett vom Internet oder in anderen externen Netzwerken trennen kann. Es ist eine Praxis, die halt bei sehr relevanten Daten durchaus betrieben wird, aber heutzutage einfach zu aufwendig ist, weil, wenn man sich die Realität mal anguckt, es klappt nicht. Isolierte Netze sind ein absoluter Einzelfall. So etwas benutzt man vielleicht als Backup-Lösung für irgendwelche Daten, die nochmal kopiert sind, damit ja niemand diese verändern kann. Dann haben wir immer noch die Tatsache, dass wir da diese Netze vielleicht absperren können, dass man nicht mal eben reinkommt, aber man möchte immer mehr und mehr auf seine eigenen Daten zurückgreifen können. Das ist nicht nur Teleworking, der Außendienstler möchte auf Preislisten zugreifen. Wenn ich auf Reisen bin und irgendein Notfall herrscht, Mist, ich muss auf diese Daten zugreifen. Ich muss also irgendwie in mein Firmennetzwerk reinkommen oder auch mal in mein privates Netzwerk. Weboberflächen oder andere, ja, für CMS zum Beispiel. Ich habe eine Website, ich habe dann Admin-Interface, nehmen wir WordPress oder Typo 3. Dieses Admin-Interface bietet ein Login und sobald jemand die User-Daten hat, kann er sich einloggen. Oder es gibt sogar eine Sicherheitslücke, die ihm Zugriff auf dieses Admin-Panel erlaubt. Wenn ich dieses Admin-Panel aber gar nicht erst verfügbar mache über öffentliche Wege, dann habe ich schon mal gewaltig an Sicherheit gewonnen. Und natürlich Synchronisation von mobilen Geräten. Immer mehr mobile Geräte müssen heutzutage einfach irgendwie übers Firmennetzwerk gesynkt werden. Der Speicher reicht nicht, um meine 500 GB an Daten ständig mitzuschleppen da drauf und trotzdem möchte ich es in der Tasche haben. Also das physikalische Netz in dem Sinne ist heute ja einfach nicht machbar, wenn man sagt, das ist meine einzige Sicherheitsmöglichkeit. Genau, da hat man eben diese Nebenwirkung. Das klassische Beispiel ist diese Man-in-the-Middle-Attack. Ich habe Daten auf Server A oder beziehungsweise am Server, zwei Clients greifen darauf zu. Und ein Client hat halt in der Mitte nochmal einen drin sitzen, der diese Daten sozusagen mithocht. Die sind nicht verschlüsselt vielleicht. Kein Problem, die sozusagen mitzulesen für einen Admin, der gelangweilt ist. Natürlich kann ich dem entgegenwirken, indem ich sage, mein Intranet verwendet HTTPS. Der Apache hat ein SSL-Zertifikat installiert oder das gleiche für meine E-Mails. Der IMAP-Server, SSL-Zertifikat und so weiter. Es gibt aber nun mal Dienste, bei denen die Verschlüsselung relativ schwierig ist, bis gar nicht möglich. Natürlich kann ich versuchen, IRC und so weiter zu verschlüsseln, aber es ist irgendwie mühsam. Abgesehen davon, wenn ich jetzt jeden Service einzeln verschlüsseln muss, bedeutet das auch einen zusätzlichen Aufwand als Administrator und zusätzliche Fehlerquellen. Irgendwo gibt es vielleicht mal einen Service, der auch ohne HTTPS ganz gut funktioniert und die User werden einen Weg finden, das auch zu nutzen, obwohl ungewollt. Und natürlich, wenn ich noch so viele Verschlüsselungen mache und so weiter, sobald jemand die Zugangsdaten klaut, und das ist vielleicht sogar einfacher als viele technische Tricks, kann ich mit einem Login schlichtweg irgendwo rein, niemand bemerkt, wunderbarer Einbruch, perfekt. Wenn diese Möglichkeit gar nicht erst gegeben wäre, wie im physikalischen Netz, auf das ich keinen Zugriff habe, hätte ich dieses Problem nicht. Und das ist tatsächlich eine sehr große Sicherheitslücke. Genau dafür gibt es eigentlich VPN, das Virtual Private Network. Ich nenne es auch gerne Virtual Physical Network. Es ist nicht so, dass meine Daten dann noch im physikalischen Netzwerk bleiben, wenn ich die jetzt an meinen Client schicke. Ich erkläre gleich, warum. Es ist nur einfach so, dass dieser Kanal, über den diese Daten laufen, immer verschlüsselt ist, dass der praktisch eine interne IP verwendet, die ich wesentlich besser verwalten kann in meiner Firewall als irgendwie tausende von verschiedenen IPs, die sich täglich ändern. Dynamische IP-Adressen zum Beispiel. Wir haben nun mal kein IPv6, es ist sehr schwierig, irgendwie 100 Leuten eine statische IP zuzuordnen und dann sind sie doch mal auf Reisen. Also, damit hätten wir festgelegt, VPN erweitert das physikalische Netz. Virtuell. Es ist kein Kabel in dem Sinne, aber irgendwie schon fast die gleiche Sicherheit, weil selbst wenn jemand in der Mitte sitzt, was er bekommt, ob dieser Dienst nun verschlüsselt ist oder nicht, ist immer verschlüsselt. Das ist ein großer Vorteil. Interne IP-Adressen haben wir auch, Zertifikate, ja. Mit VPN kann ich Benutzer mit Username und Passwort anmelden, das ist okay. Aber wesentlich sicherer ist es, in diesen Usern Zertifikate zu geben. Die sind nicht so einfach zu fälschen oder zu klauen, weil wie viele Leute kann man anrufen und sagen, ja, hallo, ich bin von der IT, ich brauche mir Ihr Zertifikat, können Sie mir das mal eben durchsagen? Es wird wahrscheinlich nicht klappen, weil das ist, nee. Und bevor die Leute was verschicken, überlegen sie vielleicht doch nochmal. Meistens. Also konkrete Einsatzbeispiele für VPN gibt es ziemlich viele. Ich möchte hier ein paar mal auflisten. Also klar und deutlich, das Firmennetzwerk über VPN zugänglich zu machen, ist gang und gäbe. Ich glaube, das haben viele, auch Uninetze und so weiter. Ich meine, die TU hat genauso ihr VPN hier. Das heißt, ich kann auf Remote-Desktops zugreifen, ich kann auf Intranets zugreifen. Alles nur, wenn ich dieses Zertifikat habe, von außen so, ohne das geht das alles nicht. Anonymisiertes Webbrowsing, da hatte mein Vorgänger hier mit seinem Vortrag einen guten Punkt. Viele Dienste, die vielleicht in Deutschland nicht funktionieren, weil die GEMA böse ist oder so, kann man dann über diverse VPN-Dienste benutzen, wo man einfach sagt, der VPN-Einwahlserver steht irgendwo in den USA oder in UK und schon kann ich BBC gucken. Oder ich anonymisiere einfach meinen Transfer, indem ich sage, dieser Dienstleister oder sogar mein eigener VPN-Server loggt einfach nicht. Die User, die da drüber gehen, sind damit so weit einigermaßen anonymisiert. Nicht so gut wie in Tor, aber immerhin. Die Verschlüsselung des Datenverkehrs über öffentliche Netze ist das klassische Hotelbeispiel. Sie befinden sich irgendwo auf Reisen, müssen mal irgendwo ins Internet, möchten aber nicht, dass jeder Admin dieses Hotels auf ihre Daten zugreifen kann oder jeder andere Besucher ein potenzieller Mithörer ihrer Daten ist. Sie bauen einen VPN-Kanal auf, schicken alle Daten da durch. Schon wird es unheimlich schwierig zu sehen, was sie so treiben. Ja, und natürlich dann ein schönes Beispiel ist auch noch das Zusammenführen vieler verteilter Clients. Das hatten wir bei B1 vor kurzem als Beispiel. Tausende kleine Gerätschaften, die ständig irgendwelche kleinen Messdatenblöcke auf den zentralen Server schicken sollten, aber hinter verschiedensten Firewalls und so weiter verteilt sind. Mit VPN wird einfach eine Verbindung hergestellt, die ist geht einfach mal durch sämtliche Firewalls und es ist wesentlich, wesentlich einfacher, dann diese Möglichkeiten zu realisieren. Man hat sozusagen ein Netz, das global verteilt ist, in dem Sinne tatsächlich global verteilt, und wie ein großes Inhouse-Netzwerk sich verhält. Jo. So viel zum Thema VPN an sich. Es gibt natürlich verschiedenste Implementierungen des VPN-Protokolls, unter anderem OpenConnect, VPNC, PPTP gibt es auch noch. Das ist allerdings, sollte man abraten von, weil ist inzwischen geknackt worden. Und OpenVPN ist eben einer dieser großen Spieler, die erstens mal komplett Open Source sind unter der GPL V2. Das macht es relativ angenehm. Es gibt enorm viele Clients dafür, fast jeder erdenklichen Plattform, inklusive iOS und Android. Wobei das immer ein bisschen so eine Trickerei ist mit iOS vor allem. Aber es funktioniert. Gleiches natürlich für Windows, Linux und macOS an sich. Ebenso die Server-Software. Es gibt kein Problem, das auf einem Linux-Rechner aufzusetzen, auf einem Mac-Rechner oder eben sogar auf einem Windows-Rechner. Ist relativ einfach zu machen. Das Projekt ist auch schon relativ alt. Das erste Release war, glaube ich, die Version 1.1. Das war das erste Stable, kam im April 2002 raus, als das Wort VPN noch relativ neu war. Das heißt, die heutige Version 2.3.2, zum heutigen Tage zumindest, ist ausgereift, stabil und ja, gut sicherheitsüberprüft auch, muss man sagen. Und es ist bis heute kein, das OpenVPN-Protokoll ist bis heute ungeknackt, zumindest im Normalbereich. Ich weiß nicht, was die NSA machen kann. Ja, Zertifikate klauen ist natürlich was anderes, aber sagen wir, ohne ein Zertifikat wird es unheimlich schwierig, da reinzukommen. OpenVPN hat im Grunde drei Komponenten, wobei jetzt zwei davon Software sind und die dritte an sich die Schlüssel. Der Server ist ein Prozess, nennt sich einfach OpenVPN. Ein Daemon lauscht per Default auf Port 1194 und verwaltet Benutzerlogins, verwaltet das Routing innerhalb des VPN-Netzwerks, pusht diverse Daten auf die Clients, zum Beispiel, wenn ich sage, mein Netzwerk sollen immer einen bestimmten DNS benutzen, kann ich das auf der Serverseite spezifizieren und so weiter und so fort. Ist über eine Datei zu konfigurieren, ist relativ angenehm. Man kann es auch noch ein bisschen aufsplitten, wenn man möchte, aber die Basisinstallation, wie wir sehen werden, lässt sich über eine Datei, die relativ verständlich ist und ziemlich kurz auch, schon mal ermöglichen. Und der Client auf der anderen Seite, ebenso Teil des OpenVPN-Pakets, definiert im Grunde nur, wo sind meine Zertifikate, stellt die Kommunikation auf der Client-Seite her, der Server sagt Hallo, die machen einen Handshake und so weiter und auf dem Client wird dann das entsprechende Netzwerk-Device angelegt, das heißt dann zum Beispiel TUN 0 oder TAP 0, je nachdem, bekommt die interne IP-Adresse des VPN-Netzwerks und ja, schon hat man sein eigenes kleines Zusatznetzwerk. Es ist also wirklich vergleichsweise einfach, das in seiner Basis mal aufzusetzen. Jo, und genau das wollen wir hier auch mal besprechen. Die Installation geht relativ einfach vonstatten. Unter Linux einfach ein apt-get oder zipper-in, OpenVPN oder welchen Paketmanager man auch immer hat. Das Paket heißt meistens einfach OpenVPN. Mehr ist dazu erstmal gar nicht zu sagen. Für Windows ist es ähnlich einfach. Man geht einfach auf die OpenVPN-Homepage, lädt sich das Binary runter, installiert und hat eigentlich alles, was man braucht. Server wie Client. Wobei sich die Serverinstallation heute auf Linux bezieht. Beim Client besprechen wir kurz Windows auch nochmal. Jo, auf macOS ist es gewissermaßen eine etwas schwierigere Geschichte. Man kann sowohl das Tunnelblick-Paket benutzen, das benutze ich gerne als Client. Man kann das aber auch umkonfigurieren zum Server, wobei, wenn man jetzt einen Package Manager wie zum Beispiel MacPorts hat oder Homebrew oder wie auch, ich glaube, da gibt es insgesamt fünf verschiedene, können Sie sagen, einfach Port Install OpenVPN 2, da installiert er das, ähnlich wie im Paketmanager unter Linux, ja, relativ simpel. BSD, genau das Gleiche. Okay, zur Installation und Konfiguration des Servers gehört zum einen die Einrichtung der EasyRSA-Werkzeuge. Diese Werkzeuge ermöglichen die Erstellung der Keys, der Zertifikate, der CA etc. auf Single-Line-Eingabe. Das heißt, das ist einfach so eine Sammlung von Skripten, mit der kann ich dann die üblichen SSL-Befehle, die ziemlich langwierig und viele Abkürzungen drin haben, zusammengefasst einfach benutzen. Dann erstellen wir eine SSL-CA, eine Authority. Und mit dieser CA signieren wir dann das Server-Zertifikat, das Client-Zertifikat, passen noch die Konfigurationsdatei an und starten den Daemon. Das ist, klingt jetzt alles noch relativ viel Aufwand, ist es gar nicht. Drum erstmal die Installation von EasyRSA. Hier im Beispiel von Ubuntu-basierten Systemen, Debian-basierten Systemen. In modernen Ubuntu-Distributionen ist es ein extra Paket, wo wir einfach sagen, install EasyRSA und kopieren das dann eine Instanz davon einfach ins etc OpenVPN. Muss nicht unbedingt gemacht werden, ist aber ganz gut, weil dann ist das ein bisschen separiert, Vanilla-Code, beziehungsweise die Vanilla-Teile versus die wirklich benutzt werden. Bei manchen älteren Versionen von Ubuntu, ich bin mir nicht ganz sicher, ob 12.04 noch betroffen ist, aber ich glaube, alles davor war dann etwas anders, da waren die Verzeichnispfade noch ein bisschen anders, muss man beachten. Also ich habe es hier mal mit reingenommen, weil diese Versionen durchaus noch im Betrieb sind. Wie gesagt, RSA einfach eine Sammlung, EasyRSA einfach eine Sammlung von Skripten. Genau, dann die SSL-Konfiguration. Wir haben also hier in diesem EasyRSA-Teil dieses etc OpenVPN EasyRSA angelegt. Und da drin gibt es eine Datei, die heißt einfach vars. Da sind jede Menge Standardvariablen drin, die für die Erzeugung des SSL-Zertifikats relevant sind. Und ganz unten, am untersten Ende, sind noch einige Sachen, die man gerne ändern möchte. Und das wären einfach die hier. Das sind so Standard-SSL-Sachen. Jeder, der schon mal ein SSL-Zertifikat für eine Apache oder was angelegt hat, wird das kennen. Dieses Country, Province und so weiter. Kann man an sich eintragen, was man möchte. Man kann einen Firmennamen eintragen, man kann seinen privaten Namen eintragen, man kann irgendwelchen Humbug eintragen oder man kann einfach sagen, man ist von Chemnitzer Linux tragen. ist hier nur ein Beispiel. Genau, und sobald diese Daten sozusagen eingetragen sind, gehen wir auf der Shell in dieses Verzeichnis nochmal rein. Sagen dann source vars, das liest sozusagen diese ganzen Exportbefehle in die Shell ein, dass wir die auch wirklich zur Verfügung haben. Und bei der ersten Installation führen wir dann dieses clean all aus. Ich hatte eigentlich auch vor, das heute als Live-Demo durchzuführen, aber vielleicht kommen wir da noch hin. Der clean all-Befehl, also diese subsequenten Befehle, clean all, build, ca und so weiter, sind alles Teile der EasyRSA-Distribution. In dem Clean All, das sollte man nur beim ersten Mal benutzen, weil man damit wirklich das gesamte Keys-Verzeichnis und die Keys-Datenbank löscht. Das ist ganz nett am Anfang, man erzeugt das richtig, aber blöd ist es, wenn man das auf einer Produktivmaschine passiert, weil sich dann keine User mehr anmelden können. Sollte man vermeiden. Das zweite ist dann das Build-CA. Lässt einen weitgehend in Ruhe, stellt ein paar Fragen, die man primär mit Ja beantworten kann. Sofern man dieses VARS-File angepasst hat, gibt es eigentlich keine Probleme. Von dieser CA, eine CA wird benötigt, um diese Schlüssel und Zertifikate dann zu signieren. Man kann natürlich auch eine richtige CA benutzen, aber im Fall eines OpenVPN-Servers, den man jetzt privat benutzt, ist das vielleicht ein bisschen Overkill. den Server für den Key zu bauen, da sage ich dann einfach Build Key Server, Servername kann jetzt irgendwas sein, ist klar. Genauso dann dieses DH, das ist eine Diffie-Hellman-Parameter-Erzeugung. Ganz genau weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da passiert. Ich weiß nur, dass DH dafür benutzt wird, dass ich zwei Server bzw. zwei Rechner, ohne sich zu kennen, schon mal begrüßen können, ohne dass dabei irgendwelche Metadaten verloren gehen in ungesicherten Kanälen. Wer dazu mehr wissen möchte, morgen hält mein Kollege Steil hier auch nochmal einen Vortrag, wo dieses Thema auch nochmal genau behandelt wird, wie sich das mathematisch verhält. Jo, und das Letzte, was ich hier generieren möchte, wofür es anscheinend immer noch kein EasyISR-Paket gibt oder kein EasyISR-Skript, ist einfach zu sagen, ich möchte noch diesen TLS-Schlüssel erzeugen. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ist ganz gute Praxis und sehr einfach einzufügen. Dieser TLS-Schlüssel sorgt nochmal für eine zusätzliche Ebene an Sicherheit. Gut, damit habe ich eigentlich alles, fast alles durch, was ich an Schlüsseln, doch an Schlüsseln habe ich alles durch für meinen OpenVPN-Server. Das liegt dann in dem Unterverzeichnis Keys. Da gibt es dann eben das Servername-Zertifikat, den Key, das CA und diesen TA, das ist der TLS-Schlüssel, den wir nochmal am Schluss erzeugt haben. Genauso wie dieses DH1024, das ist dieses Diffie-Hallmann-Prinzip. Und das kopieren wir einfach nochmal in die ETC OpenVPN. Und genauso kopieren wir da auch noch eine Konfigurationsdatei im Standardformat hinein. Im Standardformat, im Target-Z-Format, so rum, GZ-Format. Entpacken das und ja, haben damit erstmal eine fast funktionierende Standardkonfiguration von OpenVPN, wo wir schon mal diverse Standard-IPs eingetragen haben, alles was so an Minimum IP-Routings etc. nötig ist. Einzige, was wir vielleicht noch ändern müssen, ist der Pfad zu den Zertifikaten, zu den Schlüsseln etc. Die wesentlichen Punkte, die man vielleicht mal beim ersten Setup schon beachten sollte, ist ganz am Anfang der Lokalteil, wo ich sage, hör auf diese IP-Adresse, ist in dem Fall einfach eine lokale. Welches Protokoll will ich sprechen? UDP und TCP stehen zur Verfügung. Die meisten Server verwenden heutzutage UDP. Es funktioniert relativ problemlos, auch übers Internet. Eigentlich hatte ich noch nie ein Problem damit. Bei den Device-Typen gibt es zwei Möglichkeiten, das Tab-Device oder das Tune-Device. Das Tune-Device ist Standard und ist, glaube ich, auf Level 3 beheimatet, während Tab auf Level 2 im IP-Stack arbeitet. Ich kann es auch verdrehen, ganz ehrlich. Das Wesentliche ist, Tune-Devices funktionieren fast allen Devices. Mit Tab hatte ich gelegentlich Probleme auf Windows, weil da irgendwelche Treiber nicht funktioniert haben oder nicht signiert waren etc., während das Tune immer ganz gut durchging. Okay. CA, Zert und Key sind einfach die Pfade zu diesen Zertifikaten. Und da hätten wir dann noch den Server. Hier tragen sie ein, welcher IP-Range benutzt werden soll. Standard-IP-Range ist 10.8.0. irgendwas, beziehungsweise Punkt irgendwas, Punkt irgendwas. Das kann man nach Belieben ändern auf jede Range, die man haben möchte. Das sind die IPs, die an die Clients vergeben werden. Also OpenVPN verhält sich da auch wie ein DHCP-Server. Wenn sich ein Client verbindet, kriegt er erstmal eine IP aus dieser Range. Man kann auch x-beliebig viele IP-Ranges verteilen, man kann die auch an Clients fix zuweisen, er sagt, dieses Zertifikat meldet sich an, dann bekommt er immer die gleiche IP-Adresse, funktioniert, wird aber dann schon langsam aufwendig, ist jetzt nicht hier Teil des Vortrags, sollte aber erwähnt werden. Ja, und dann noch dieser TLS-Schlüssel. Hier ist es der Pfad sowie eine 0 oder eine 1 am Ende. Das ist diese Key Direction, das heißt, wenn der Server 0 ist, ist der Client 1 und genauso umgekehrt. Sollte man beachten, was im Konfigurationsfile steht. Sobald man diese Änderungen dann nach Wunsch durch hat, einfach sagen Service OpenVPN Start, dann sollte das Ding eigentlich auch anspringen. Wenn man jetzt ein if-config macht und man guckt, welche Devices habe ich, sollte ich zumindest ein TUN 0 haben, wo ich dann zum Beispiel die IP-Adresse 10.8.0.1 drauf habe. Standard-IP-Adresse eines OpenVPN-Servers. Sollte es damit Probleme geben, zumindest auf Ubuntu wird es in syslog geschrieben. Die Meldungen sind relativ verständlich, wie ich kann mein Zertifikat nicht finden. Würde ich auf jeden Fall sagen, sind 90% der Fehler, dass irgendein Zertifikat ungültig ist oder nicht gefunden wird. Ansonsten, wie gesagt, diese Fehler sind relativ verständlich. Und das war's vom Server-Standpunkt. Also zu meiner Überraschung damals, als ich das zum ersten Mal aufgesetzt habe, war der Server relativ schnell erledigt. Und beim Client sieht es eigentlich auch nicht anders aus. Hier gibt es an sich zwei Schritte. Zum ersten Mal, das gilt immer, wir brauchen diese Zertifikate. für den Client. Das heißt, die müssen zum ersten Mal natürlich erzeugt werden auf der Serverseite, kommen wir gleich noch zu. Und danach bedarf es einer kleinen Konfiguration. Das kann entweder jetzt über den Network Manager geschehen oder über irgendeine andere GUI oder eben über eine ganz normale Textdatei, wo ich nur noch eintrage, wo ist mein Server, wo sind meine Zertifikate, wie sollst du dich verhalten und so weiter. So eine Datei gucken wir uns an, weil die so gut wie überall funktioniert. Selbst beim Network Manager kann ich die mit gewissen Anpassungen einfach reinkopieren und brauche die GUI gar nicht erst benutzen. Auf Windows und macOS sind diese Dateien auch notwendig, zumindest mit den Clients, die ich kenne. Ah, die Client-Zertifikat, genau, ist ganz verschwunden. Okay, gehen wir einfach mal davon aus, wir haben die Client-Zertifikate erzeugt, ich komme gleich nochmal dazu. Dann liegen diese ganzen Schlüsselzertifikate auf dem Server, die muss ich irgendwie auf den Client kriegen. Hier hätten wir ein Beispiel mit dem über SCP. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass die User keinen Root-Zugriff oder irgendwas auf ihren VPN-Server haben. Muss man also irgendwie verteilen. Es geht jedenfalls darum, sie brauchen die CA-Zert, sie brauchen den TA-Key, sofern in Verwendung, und das Zert und den Key pro Client. Das CSR brauchen sie nicht für den Client, das liegt noch immer mit dazu. Da steht nur irgendwelche Request-Informationen drinnen, die halt an eine richtige CA geschickt würde. Mit diesen vier Dateien hat man eigentlich alles, was man braucht, um den Client eben einzurichten. In so einer Standard-OVPN-Datei, kann jeden Namen haben, aber es ist halt so das Standardformat. Und es beginnt einfach mal damit, dass es sagt, ich bin ein Client, ich möchte ein Device-Typen TUN, wie gesagt, TAP und TUN gibt es. Protokoll, es sieht ähnlich aus wie die Serverkonfiguration, also kann man teilweise tatsächlich einfach die Serverkonfiguration rüber kopieren. Zumindest diese Teile, muss nur noch sagen, wo ist der Server, auf welchem Port hört der mir zu. Die Zertifikatspfade muss ich noch angeben. Hier gucken wir uns gleich noch eine kleine Windows-Falle an. Muss man sich leider manchmal mit rumschlagen. Ja, und welche Verschlüsselung, es ist auch nicht unbedingt relevant, dass man immer weiß. Bei Standardverschlüsselung ist immer BFCBC, Blowfish CBC. Also so ungefähr sieht halt so eine Konfigurationsdatei für OpenVPN aus, je nachdem, welcher Dienst und welche Änderungen da notwendig sind. Für Windows gibt es eine kleine Eigenheit bei dem Pfaden. Ich habe mich da stundenlang aufhalten können, bis ich herausgefunden habe, dass diese Backslashes alleine nicht reichen. Es müssen zwei sein. Ja, sollte man wissen. Ich dachte mir, ich sag mal Bescheid. Und damit haben wir auch schon alles, was man für so ein Netzwerk braucht. Ich sage dann einfach am Client OpenVPN, hier ist mein Config-File. Und eigentlich, in der perfekten Welt, sollte sofort eine Verbindung stehen und alles passen. Gibt solche Fälle, ja. Wieder bei Problemen erstmal ins Log gucken. 90% der Fälle, irgendwelche Zertifikatspfade sind nicht gefunden, vor allem unter Windows, wenn man einen Backslash benutzt. Das wäre dann auch schon der gesamte Vorgang, um sein eigenes VPN-Netz einzurichten. Hier muss aber gesagt werden, das reicht noch nicht, um jetzt meinen gesamten Verkehr ins Internet über VPN, über meinen eigenen VPN-Server zu richten. Dazu müsste ich auf dem Server nochmal entweder NAT einrichten oder Bridges und so weiter. Das heißt, man kann diesen OpenVPN-Server nun beliebig erweitern. Den Vorteil, den ich nun habe, der Server, in dem das Netz, in dem der Server steht, umgekehrt, genau, ist nun zugänglich für mich über VPN. Das heißt, ich kann den komplett zumachen. Den einzigen Port, den ich noch offen lasse, ist 1.1.9.4. Über SSH kommt keiner mehr rein, über HTTP kommt niemand mehr ran. Es ist dicht. Und das Einzige, womit ich reinkomme, sind meine Zertifikate. Vielleicht noch zusätzlich gesichert durch ein PKS, durch diese, ich weiß nicht, wer die schon mal gesehen hat, so ähnlich wie ein Taschenrechner sehen die aus, kann man irgendwie seinen PIN eingeben und dann kriegt man eine vierstellige PIN oder sowas in die Richtung raus. Und die gilt dann nur diesen einen Login. Das kann OpenVPN übrigens auch. Ist eine Option, die ist schon ein bisschen advanced und aufwendig. Ja. Genau, hier wollte ich eigentlich eine Live-Demo machen. Ich muss mich entschuldigen, dass das nicht funktioniert, da ich in letzter Minute noch den Rechner wechseln musste, weil der hier nicht funktioniert. Damit würde ich ganz gerne auch schon die Fragerunde einleiten, sofern es Fragen gibt.
Gibt es Fragen irgendwo? Jawohl.
Mich würde noch interessieren, hören Sie, ich weiß nicht,
ja, ich höre.
Ja. Mich würde interessieren, wie das Routing dann genau konfiguriert wird, weil ich muss ja auf dem einen System sagen, wo es die Pakete in den Tunnel steckt und zu welcher Zieladresse die dann geschickt werden.
Also in einem einfachen Aufbau, wie hier beschrieben, brauche ich mich darum selber gar nicht kümmern. Auf dem Client kümmert sich einfach der OpenVPN-Client darum, dass dieses Device angelegt wird. Das ist dann eben in der Device-List ein eigenes, wo ich dann sage, alles, was an die IP 10.8. sowieso geht, geht schon mal darüber. Am Server ist ebenfalls in diesem einfachen Setup der Server, der OpenVPN-Daemon, zuständig dafür. Ab hier habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, ich benutze dafür IP-Tables oder ein Packet-Filter oder worauf auch immer das Betriebssystem läuft, um dieses Routing weiterzuleiten. Das heißt, ich kann dann sagen, am Server, den benutze ich mit Standard-Routing-Methoden einfach mit. Es ist so, dass ich dann auf dem Server genauso mein eigenes Device habe, sage, alles, was von dem Device kommt, zum Beispiel, soll hierhin oder dahin oder dorthin geroutet werden.
Die IP-Adresse der Gegenseite kann man aber konfigurieren, das hat man bei Ihnen jetzt nur nicht.
Genau, es muss jetzt nicht eine 10.8 sein, es kann alles sein. Also das 10.8 ist nur Standard. Ich persönlich benutze die nie.
Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar, ich hatte mehrere Clients, also fertiges VPN-Netzwerk sozusagen konfiguriert. Die Clients hatten aber dummerweise die Eigenart, ihre Uhrzeit zu vergessen. Das heißt, bei denen war es dann eingebettete Geräte, wo dann doch mal die Batterie leer war. Es war 1970.
Oh, klappt dann nicht mehr.
Und ich meine mich an Server-Logs zu erinnern, wo er meinte, dass das Zertifikat nicht passt.
Genau.
Kann das sein?
Das ist durchaus so, weil diese Zertifikate auch ein bisschen vom Datum abhängig sind. Wenn der Server jetzt sagt, ich bin im Jahr 2014 und der Client sagt, ich bin im Jahr 1970, dann stimmen sämtliche Prüfsummen einfach nicht mehr. Das ist genau, not valid before, not valid after, also das funktioniert eben nicht mehr. Die Zeiten, das ist ähnlich zum Beispiel auch im Tor-Netzwerk, es schweift ein bisschen ab, aber das ist auch so eine Geschichte, ich glaube, alles, was älter als 3 Stunden ist, funktioniert einfach nicht mehr. Und genauso verhält sich das auch bei OpenVPN, die Zeitstempel müssen innerhalb einer gewissen Zeit liegen. Ich weiß nicht, ob es 3 Stunden sind, aber zumindest sollten sie einigermaßen synchron sein. Also das funktioniert tatsächlich nicht.
Kann man das in irgendeiner Art und Weise umgehen, sage ich jetzt mal? Dass ich jetzt wirklich nur die Zeit rausnehme, also dass er trotzdem erkennt, dass die Zertifikate gültig sind?
Puh, ich habe mit vielen Fragen gerechnet, aber nicht mit der. Ich glaube, da kommt es dann schon auf die OpenSSL-Ebene, wo wir... Also ich glaube, man müsste mal probieren, ob ich einfach sagen kann, erstellen mir manuell ein Zertifikat, das von 1970 bis 2070 gültig ist. Aber ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht.
Ja, ich probiere es mal.
Okay.
Gibt es weitere Fragen?
Ja. Ja, die Frage kam im Prinzip eigentlich schon in ähnlicher Form, aber wird jetzt der OpenVPN-Tunnel der Client, sprich clientseitig Split-Tunneling unterstützen, dass ich ihm quasi sage, IP-Adressen in der und der Range schicke über das Tunnel-Device und den Rest regulär?
Absolut. Ist auch also das eigentliche Standardverhalten, wo ich sage, alles, was für diese Netzwerkressource ist oder diesen Netzwerkbereich, geht darüber. Ich kann natürlich jetzt auch dem Client mitschicken, wenn ich weiß, in dem habe ich jetzt nicht nur 10.8.0, sondern ich habe noch 192.168.50, dann kann ich dem Client das noch mitschicken, route auch darüber alles in dieses 192er-Netzwerk. Das geht.
Unterstützt OpenVPN auch Multicast-Weiterleitungen?
Was
unterstützt? Multicast-Pakete, also nicht als Broadcast, sondern Multicast.
Mhm. Weiß ich nicht. Ich meine, gibt es vielleicht einen spezifischen Anwendungsfall, sagen wir so. Also alles, was normalerweise im Routing möglich ist, ist auch über VPN möglich. Aber das Multicast direkt habe ich noch nie ausprobiert. Ich bin eher so ein Single-Minded-Typ.
Also das ist jetzt keine Frage, sondern eine Antwort. Ich kann sagen, dass das mit Multicast funktioniert, aber das ist sehr kompliziert. Am einfachsten ist, wenn man dann nicht mit Ton arbeitet, sondern tatsächlich ein Tab-Device nimmt.
Okay.
Dann geht das natürlich logischerweise, weil dann ist man auf Ethernet-Ebene. Aber mit Ton-Devicen, da muss man schon mit einem Multicast-Routing-Daemon arbeiten und das ist meistens den Aufwand nicht wert. Also das, da würde ich einfach die Finger von lassen, wenn es irgendwie geht.
So, noch weitere Fragen?
Hier vorne ist noch.
Ah ja.
Ich benutze die OpenVPN immer mit der PFSense zusammen und da lasse ich die User sich halt auch über ein Passwort und einen Usernamen noch anmelden.
Und das geht.
Meine Frage ist halt, dieser TLS-Key, den kann man ja auch noch wieder Passwort verschlüsseln. Ist das notwendig? Ist der überhaupt notwendig?
Der ist nicht notwendig. Also es geht auch ohne. Und die Passwortverschlüsselung vom TLS-Key ist auch nicht nötig. Also der ist nur so ein zusätzliches Extra, um eben auf diesem Transport-Level nochmal zu verschlüsseln, ist aber nicht nötig. Also Sie können den komplett rauswerfen und sagen, deaktiviere die Funktion und es funktioniert immer noch. Also Username und Passwort alleine, ganz ohne zusätzliche User-Zertifikate, geht auch.
Mhm.
Nur das heißt, die Sicherheit das PCA da muss halt auch da sein.
Genau, also Zertifikat und Username und Passwort ohne TLS-Key ist genauso sicher wie mit.
Nicht genauso sicher, aber es funktioniert.
Okay, und inwieweit leidet die Sicherheit? Also es geht auch durchaus um Firmenanwendungen.
Ich würde sagen, nicht. Also bei einem kritischen System würde ich es nicht weglassen, aber bei einem privaten System oder sagen wir, wo es einfach nur darauf ankommt, dass man reinkommt, ist es irrelevant.
Also für externe Mitarbeiter kann man es durchaus auch ohne den Key machen.
Ja, ich würde trotzdem, um ehrlich zu sein, würde ich den TLS einfach immer mitnehmen, weil er eigentlich nie ein Problem verursacht.
Mhm.
Also zumindest nicht in meiner Erfahrung. Und eben diese zusätzliche Sicherheitsschicht nochmal auf dem Transport-Level ermöglicht.
Okay, danke.
Bitte.
So, noch was? Wenn der nicht der Fall ist, dann Roman nochmal ganz herzlichen Dank für den interessanten Vortrag.
Danke.
Und dann, was die Vorträge betrifft, ist morgen.